Nächster Teil des Programmes, der eher hoffnungsvolle Teil, der sich auch mit dem der Überwindung des Todes befasst, oder sollen wir vielleicht sagen, der Überwindung der wiederholten Tode befasst. Ich möchte noch einmal allen danken für den gestrigen Abend. Ich fand es sehr wichtig und sehr schön, dass ihr alle teilgenommen hattet an dem spirituellen Programm und dass eine wirklich spirituelle Note in unser Sterbeseminar hineingekommen ist. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir durch spirituelles Wissen und ein spirituelles Verständnis die Angst verlieren von den vor dem Sterben und vor dem Tod, und dass wir eben auch verstehen, dass spirituelles Leben eine dringende Notwendigkeit ist, um eben mit diesem nicht angenehmen Faktor, also das kann sehr unangenehm sein, wenn man eigentlich nicht, sagen wir mal, einen spirituellen Halt hat im Leben. Das ist so angenehm, unangenehm, dass die Materialisten, wie wir gestern am Anfang erörtert haben, gar nichts anderes tun können, als das zu verdrängen. Das gibt es für sie nicht. Rede nicht davon. Nicht? Aber wir haben ja gemerkt, dass durch Verdrängung keine Problemüberwindung stattfindet. So, heute, wie gesagt, mir war es sehr wichtig, dass wir gestern dieses spirituelle Programm hatten und dass jeder und jede sich einfach darin auch wohlfühlen konnte und integrieren konnte. Da möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Ich wäre nicht zufrieden gewesen über meinen Beitrag, wenn es nicht das gegeben hätte, was es gestern Abend danach gab, eine spirituelle Erfahrung und ein Näherkommen und ein vergrößertes, sagen wir mal, Bewusstwerden über letztendlich den spirituellen Halt, Sri Krishna und so weiter. Gut, heute werden wir uns mit der Wiedergeburt befassen. Wir werden kurz nochmal eingehen auf die Furcht und die Überwindung der Furcht vom Tode, und wir werden dann über erfolgreiches Hinübergehen sprechen. Bevor wir dies jedoch machen, haben wir noch ein Lied ausgesucht und einen besonderen Gast eingeladen. Zunächst einmal das Lied, was uns ein bisschen einstimmen soll. Es heißt, glaube ich, im Stehen sterben, und zeigt so ein bisschen eine melancholische Betrachtung über den Tod. Und der Künstler sagt aus, also wenn ich schon sterben muss, dann wünsche ich mir die Segnung, dass ich im Gehen sterbe oder im Stehen sterbe mit Würde. Wieder sehen wir das Dilemma des Materialisten, der keine Möglichkeit sieht, den Tod spirituell zu überwinden. Es ist aber trotzdem ein schönes Lied, es hat ein bisschen Humor und stimmt nachdenklich, und ich möchte bitten, dass wir schön laut auf der Stimme auch gehört werden kann.
Wenn schrecklich gar nicht alles geht, wenn mein Schrein schon beim Schreiner steht, wenn der so hastig daran sägt, als käm's auf eine Stunde an. Wenn jeder Vorwand, jede List ihm zu entgehen vergebens ist, wenn ich, wie ich's auch dreh und bieg, den eigenen Tod nicht schwänzen kann, sich meine Blätter herbstlich verirren, wenn's also wirklich angehen muss, hätte ich noch einen Wunsch zum Schluss, ich möchte im Stehen sterben. Wie ein Baum, den man fällt, eine Ehre im Haus verlassen soll. Durch dich geht das nicht würdevoll. Ich habe viel zu gern gelebt, um lebensvoll bereit zu stehen. Die Gnade, die ich mir erbitt, ich würde gern den letzten Schritt. Wenn ich ihn nun mal gehen muss, auf meinen eigenen Füßen gehen. Geh gut und böse um mich bewirken. Geh noch der große Streit aus mich, ob Fegefeuer oder nicht, will ich im Steten sterben. Wie ein Baum, den man fällt, eine Ähre im Feld, möchte ich im Steten sterben. Ohne zu ahnen, welche Frist mir heute noch gegeben ist, ohne das Flüstern wohlvertrauter Stimmen vor der Zimmertür. Ohne zu ahnen, was man raunt, zum Schluss nur unendlich erstaunt, wenn ich Freund ein wie einen Eisenluftzug um mich wehen spür. Wie jenen Abgang, jenen Erhörten, der mir so unsagbar schwer fällt, hätte ich den leichtesten gefällt, ich möchte stehen sterben. Wie ein Baum, den man fällt, eine Ähre im Feld, möchte ich im Stehen sterben.
Jetzt kommt es zu unserem Gast. Gestern Abend hatte mich Christoph gefragt, wer ist denn der seltene Gast? Und ich habe ein bisschen gelächelt und gesagt, es ist ein Gast, der dir schon vertraut ist. Aber ich glaube nicht, dass dir dieser Aspekt deines Dienstes zu Krishna vertraut ist. Ich möchte Krishna Chandra bitten, der, wie es vielleicht noch nicht alle wissen, sich sehr intensiv, einfach aus persönlichem Interesse kann man auch sagen, mit dem Thema Tod, Sterben, Wiedergeburt auseinandersetzt. Und der in einem Züricher, ist es ein Krankenhaus oder eine Sterbeklinik, einer Züricher Sterbeklinik, oft Leute oder Patienten hinübergeleitet und ihn auf irgendeine Weise versucht, einen spirituellen Nutzen in dieser Zeit zu geben. Man mag sich fragen, für einen geweihten Krishna, sollte der nicht lieber zu den Lebenden oder den mit einer gewissen Lebenserwartung Ausgestatteten sprechen und über spirituelles Wissen sprechen, also lehren. Aber wer von der Ewigkeit der Seele überzeugt ist, kann verstehen, dass gerade dieser Augenblick, wenn die Hüllen fallen, wenn die Illusionen sich verflüchtigen, wenn ein Mensch ernüchtert wird und tatsächlich sich die Frage stellt, Seele, was nun? Wie geht das jetzt weiter? Dass in diesem Augenblick ein Mensch unglaublich empfänglich ist für spirituelles Wissen und für spirituelle Impulse. Und wer weiterhin spirituelles Verständnis hat, weiß, dass im Augenblick des Todes der Bewusstseinszustand, den man dann hat, unglaublich wichtig ist für das weitere Leben. Wenn wir, jetzt wollen wir Krishna Chandra zuhören, was er für Erfahrung hat. Ich glaube, dass es gut ist, zuzuhören mit dem Hintergedanken, wie kann ich vielleicht das später einmal anwenden, und auch mit dem Gedanken, der gestern auftrat in dem Frageteil, was ist, wenn Leute noch nicht spirituelles Leben oder Krishna-Bewusstsein praktiziert haben, wie vielleicht Freunde, Verwandten oder auch die eigenen Eltern, wie kann man ihn dann, sagen wir mal, ohne sie zu zwingen, nicht, und ohne ihn etwas, sagen wir mal, aufzudoktrieren, ihn doch einen spirituellen Nutzen erweisen? Ich möchte dich bitten, hier zu kommen, weil hier die Mikrofone sind.
Es gibt im Sanskrit ein Wort, das heißt Shastra Chakshu, das heißt mit den Augen von spirituellen Schriften zu sehen. Und dann geht man auch in die Welt hinaus mit offenen Augen, und alles, was man dann auch sieht, eigentlich in dieser Welt, ist eine, sollte eine Bestätigung sein für die heiligen Schriften. Also nicht, dass ich irgendwie auf einem Dogma reite und nur sage, das, was ich da mal gelernt habe, nur das darf jetzt die Realität sein, sondern umgekehrt, wenn es wirklich heilige Schriften, ob von Krishna offenbarte Schriften sind, dann finde ich überall in der Welt auch Bestätigung, oder, für das, was ich gelesen habe, in dieser Welt, wenn ich mit offenen Augen durch diese Welt gehe. Es ist leider schade, dass im Westen Intelligenz oft nur dazu eingesetzt wird, oder Shastra, oder spirituelle Information zu verneinen und nicht überall diese Zeichen zu erkennen, die ja von Krishna in diese Welt gesetzt werden. Und das gibt einem unglaublich Vertrauen. Das hat speziell auch, was das Sterben betrifft. Ich habe gestern, hatte ich diese Verwirklichung viele, viele Male. All dies, was Sachinanda Swami gesagt hat, ich habe das alles ganz praktisch immer wieder gesehen und bestätigt gesehen, als ich bei Toten am Sterbebett war. Alle diese Phänomene, über die wir gesprochen haben, diese Auflösungsprozesse. Also das ist, ich habe eine Bestätigung gefunden. Das gibt einem natürlich selber wieder eigenes Vertrauen. Das war nur eine einleitende Bemerkung. Das erste Mal, wo ich mit dem Thema in Kontakt gekommen bin, war 2 Wochen, nachdem ich in den Tempel gezogen bin. Weil ich hatte eine Knieoperation und da wurde mir jemand ins Zimmer gestellt. Emil hieß er. Der ist dann gestorben, über 3 Wochen hinweg, langsam, langsam. Und die letzte Woche ist dann eben auch als letzter Sinn, wie wir gestern gehört haben, auch der Gehörsinn ausgestiegen. Und dann sind sogar Devotis auch ins Zimmer gekommen, wir haben ganz laut Kirtan gemacht. Und ich habe irgendwie ganz tief gespürt, die Ohren hören nichts mehr, aber die Seele ist noch drin und sie wird es hören. Das war wie eine erste Begegnung und eine tiefe Verwirklichung, wie man eine Person, selbst wenn sie nichts mehr hört, doch noch viel mitgeben kann. Inzwischen sind auch einige Gottgeweihte gestorben und wir waren immer da auch in den Spitälern oder wo er gestorben war. Und dann war vor 3 Jahren war ein Arzt, der hat es auch gesehen, was wir da gemacht haben. Wir sind einfach immer da hingegangen, jeden Tag, wir haben gechantet, wir haben, wie Sachinanda Swami gestern gesagt hat, Tulsi-Blätter auf die Augen gelegt, Gangeswasser in den Mund, einfach eine, oft noch Tilak auf den sterbenden Körper aufgetragen. Und die Ärzte waren so beeindruckt von der ganzen Praxis und haben gesagt, können wir euch nicht auch mal einladen dafür? Und so ist es gekommen, also jetzt ist es eigentlich in 3 Spitälern in Zürich, rufen sie immer wieder an, also jetzt ist gerade wieder jemand am Sterben. Wobei ich muss da einfügen, meine Begleitung ist nicht so, wie wir sie gestern besprochen haben, dass man jetzt versucht, Anhaftung zu lösen, loslösen, dass man den Geist versucht, auf Essentielles zu richten, sein spirituelles Vertrauen zu stärken. All das mache ich meistens nicht, weil diese Personen schon in einem Zustand sind, wo das alles schon aufgelöst ist, der ist schon alles durch das hindurchgegangen. Weil sie rufen nicht dann an im Krishna-Tempel, wenn man eigentlich noch mehr tun könnte. Die rufen erst dann an, wenn niemand mehr etwas tun kann. Dann kommen die Vaishnavas. So, praktisch alle Personen, zu denen wir gehen, die sind schon völlig bewusstlos. Also sind meistens nur noch 1-2 Stunden oder so zu leben, oder kurze Zeit. Also ist nicht, ich habe selten eigentlich mit Menschen gesprochen. Also mit denen konnte man einfach nicht mehr sprechen. Und trotzdem hat man sehr viele Verwirklichungen machen können. Etwas, was man immer wieder sieht, selbst bei Menschen, die schon bewusstlos sind. Ich war sicher schon viele Dutzend Mal ganz persönlich dabei, wo wir neben dem Bett gechantet haben. Wenn man einer solchen Person in die Augen schaut, man sieht gerade, wenn die Seele den Körper verlässt. Weil auf einer Sekunde auf die andere geht sämtliches Leuchten in den Augen weg. Also das passiert ganz plötzlich. Das ist nicht einfach wie ein chemischer Vorgang, der sich sehr lange hinzieht. Das ist wirklich etwas ganz, ganz Plötzliches. Oder wo das ein Leuchtmann sagt auch, glaube ich, im Ayurveda, dass das Bewusstsein der Seele sich am meisten ausdrückt in den Augen. Wenn man eine Person kennenlernen will, man schaut ihr auch in die Augen. Und das ist etwas, was sehr, sehr eindrücklich ist. Ich habe es schon viele Mal gemacht. Genau zu dem Zeitpunkt, das geht von einer Sekunde auf die andere, geht das weg, also das Leuchten weg. Und es wird ganz fahl. Es ist dann wie noch eine Glasperle. Also eine Glaskrummele oder so. Also, Chlüre, ja genau. Ich weiß das Hochdeutsche wohl nicht, eine Chlüre, das ist so.
Murmel.
Ja. Was man das ist einfach das nur noch wie Glas. Und so sieht auch das Auge aus einer solchen Person. Was auch sehr eindrücklich, manchmal sterben sie nicht sofort und dann setzen wir uns ein bisschen nach hinten und chanten Japa einfach. Und haben auch immer ein Tape von Srila Prabhupada dabei. Und selbst wenn ihr nicht dabei sein können, wenn es mehrere Stunden geht, sagen die sollen das immer wieder wenden, und das machen sie immer. Also die sterben dann alle mit dem Tape, Srila Prabhupada das Mahamantra chantet. Und die mögen das unheimlich, die haben das im Spital, haben das auch bestellt. Aber nur für schwere Fälle, weil sonst, oder, wenn der Hare Krishna gesungen wird, können vielleicht Verwandte etwas dagegen haben. Die mögen das, und das wird dann immer wieder, die kommen sie immer wieder rein und drehen das Tape. Das machen sie von sich aus. So, wenn wir dann ein bisschen zurück uns setzen und einfach chanten, man spürt es auch so, selbst wenn man nicht in die Augen schaut, wenn eine Person geht. Weil die Seele hat eine solche Anziehungskraft. Wenn jemand in den Raum hineinkommt und irgendwo im Raum ist eine Person gegenwärtig, ist es natürlich, dass ich zuerst auf diese Person schaue. Weil das ist die Anziehungskraft der spirituellen Seele, weil die spirituelle Seele ein kleiner Teil Krishnas ist, der unbegrenzt anziehend ist. Es hat auch die Seele diese Anziehungskraft und man spürt das sofort, wo jemand ist. Man spürt dann selbst bei feinstofflichen Wesen, dass da noch jemand im Zimmer ist, dass man denkt, allein zu sein. Und auch wenn er wieder geht, also wenn eine Person im Zimmer ist und dann rausgeht, das spürt man sofort. Also man muss nur nebendran sein, das heißt mit geschlossenen Augen, und man spürt, wenn die Person geht, weil das ist ein. Die Person ist gegangen. Und wenn ich nachher auch dann die Schwestern hole und so, das ist eine sehr interessante Erfahrung, die finden die Person nicht mehr. Also wenn jemand ein Kranker im Bett liegt, dann kommt man gerade hin und schaut auf die Person. Aber wenn ein Toter im Bett liegt, ich habe es viele Male beobachtet, kommen die Schwestern rein und die müssen sich wie zuerst finden, weil diese Person, die da liegt, ist wie ein Tisch, der noch da liegt, oder ein anderes Möbelstück, was einfach noch im Zimmer liegt. Man findet die Person nicht mehr, oder wenn die Seele nicht mehr da ist. Das ist, weil der Körper an sich hat diese Anziehungskraft nicht. Das ist etwas, was man ganz, ganz konkret und immer wieder sehen kann. Eine persönliche Verwirklichung, die ich auch hatte, ist, es ist schwierig zu sterben, und im 11. Kanto von Srimad Bhagavatam heißt es auch, dass der Drang nach Selbstverwirklichung auch abnimmt im Alter. Weil je mehr ich einfach in einer bestimmten Art und Weise gelebt habe, wenn ich dann völlig wieder nach Selbstverwirklichung suchen würde, das würde heißen, ich würde eine völlige Änderung machen, eine Umkehr aller Werte, und das ist schwieriger zu vollziehen. Und das sieht also bei diesen Personen, die ich dann treffe im Bett, und die können gar nichts mehr machen. Von sich aus. Ist da nicht mehr viel zu tun. Eine Krankenschwester hat mir mal gesagt, und die machen ja auch viele Verwirklichungen. Indirekte spirituelle Verwirklichung, würde ich das sagen, weil die sehen all diese Sachen, auch mit der Anziehungskraft der Seele, dass die Person gegangen ist. Sachin Ansami hat gestern gesagt, von der Person, die einen Toten noch, von der Mutter, die ihren Sohn noch fotografieren wollte, und durchs Objektiv und sagt, er ist nicht mehr da. Das machen diese Krankenschwestern anständig. Aber ihnen fehlt nur noch ein bisschen dieser philosophische Rahmen, dass sie das noch genau einordnen können. Also wenn man über solche Sachen spricht, dann, ja, genau. Es ist für sie nur noch eine Bestätigung. Das ist, was ich am Anfang sagen wollte mit Shastra Chakshu. Also man studiert in den Schriften und findet in der Welt dann nur noch Bestätigungen. Dass es dann nur noch so, ach ja, genau. Das habe ich ja immer schon gedacht, das irgend im tiefsten Innern immer schon gefühlt. Und eine Krankenschwester hat mir gesagt, es ist verrückt, oder? So ein Körper, oder zu denken, ein solcher Körper gibt Freude. Und das ist ein, wenn er immer so rumliegen kann, oder? Das hat sie mir genau so gesagt, mit dem Wort, es ist verrückt zu denken, so ein Körper gibt Freude. Ich habe ihr dann einen Vers auch aus dem 11. Kanto gezeigt, wo genau das wieder gestanden ist, dass solange ich eben denke, dass dieser Körper ein Transportmittel für meine Freuden darstellt, dann werde ich immer und immer wieder in diese Lagen kommen, oder einfach so zu sterben, was eben sehr, sehr unangenehm ist. Eine andere Verwirklichung, vielleicht eine letzte, die ich dann teilen kann. Wenn ich immer da bin, es geht sehr viel ab in einem auch selber, also man wird sehr nachdenklich in solchen Situationen. Ich habe einen Vortrag von Srila Prabhupada gehört, wo er, das war als Jayananda, einer seiner engsten Schüler, zu seinen Lebzeiten schon im Körper einen sehr glorreichen Tod gestorben ist und in die spirituelle Welt zurückgekehrt ist. Und er hatte Krebs, und da sind einige Devotis sind zu Srila Prabhupada gegangen und haben gefragt, also, er ist so fortgeschritten, wieso hat er Krebs? Also so einen schlechten Körper. Und Srila Prabhupada hat gesagt, es ist besser, um die zu klagen, die einen gesunden Körper haben und sehr oder Fröhlichkeit in dieser Welt stehen und denken eben auch, ich kann noch so viel anfangen mit diesem Körper. Und Krishna, hat das Prabhupada in diesem Vortrag gesagt, Krishna hat dieser Person, dieser Seele einen Körper gegeben, der angemessen ist, seinem Wunsch, Krishna zu dienen. Und weil er so einen starken Wunsch hatte, Krishna zu dienen, hat ihm Krishna diesen Körper einfach weggenommen und hat ihm seinem Wunsch angemessenen Körper gegeben, das ist ein spiritueller Körper natürlich. Was ich eigentlich letztendlich aus dem ganzen ziehe, ist, wie Satchinanda Swami vorhin gesagt hat, was nützt, das haben mir auch im Tempel schon einige Gottgeweihten vorgeworfen, was nützt es da, zu diesen Alten zu gehen? Geh doch lieber zu den Jungen. Ich denke immer, die werden ja auch bald wieder jung. Und es ist sicher, auch wenn sie ganz unbewusst sterben und eigentlich von sich aus nichts tun konnten in diesem Leben, wenn sie noch zu den letzten Minuten mit dem heiligen Namen von Krishna in Berührung kommen, wenn sie mit Geweihten, zu Krishna geweihten Tulsi-Blättern oder Gangeswasser in Berührung kommen, man kann sich gar nicht vorstellen, wie groß das Fortschritt, das Sukriti noch darstellt, wie groß. Die vedischen Schriften verherrlichen auch der Kontakt mit solchen Tadiyana, mit Dingen, die Krishna sehr lieb sind. Gangeswasser, Tulsi und der Heilige, das ist Krishna sehr, sehr lieb. So, wenn man mit solchen, eine sterbende Person mit solchen Dingen zusammenbringt, ist das sehr, sehr machtvoll. Und wenn ich dann immer wieder rausgehe, dann ist es so, wie wenn man etwas mal verloren hat und wieder bekommt, hat man nachher eine viel mehr Wertschätzung. Weil man stirbt auch fast mit, wenn man da so etwas sieht. Und wenn man nachher wieder rausgeht, hat man viel eine größere Wertschätzung auch fürs Leben wieder. Also und speziell für das spirituelle Leben. Dass man da wieder eine größere Wertschätzung dafür haben kann. Das sind vielleicht ganz kleine kleinen Erlebnisbericht.
Ich wollte dich auch bitten, anzukündigen an dieser Stelle, dass du eine Regelung geschaffen hast, die es Freunden Krishnas oder irgendjemandem erlaubt, dass im letzten, sagen wir mal, die sterblichen Überreste auch zur Ganges kommen. Vielleicht kannst du darüber aufklären.
So oft, wenn Personen sterben, irgendwo, die sind ja meistens vielleicht noch verheiratet oder haben familiäre Bindungen, die dann eben auch verfügen können über den Körper. So wie ein Blatt ausgearbeitet, eine letzte Verfügung, die man ausfüllen kann und dann an der Gemeinde hinterlegen kann, weil er hat das überall ein Fächchen für jede inkarnierte Seele. Und da steht drauf, eben da stehen natürlich die Daten drauf von der Person, das muss man dann selber ausfüllen, und dann steht drauf, also, dass im Falle eines vorzeitigen Verscheinens, dass mein Körper kremiert wird. Wir haben gestern von Satchinanda Swami über die Wichtigkeit der Kremation gehört, dass es wichtig ist, den Körper zu verbrennen. Wir können es nicht so machen in der Schweiz mit einem Scheiterhaufen draußen. Das ist nicht legal. Aber das ist in vorgeschriebenen Öfen kremiert wird und nachher, dass die Asche der Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein übergeben wird und dass man so mit einer Zeremonie dann im Devotis wieder nach Mayapur gehen oder Vrindavan, dass diese Asche so noch in den Ganges und in Yamuna beigesetzt werden kann. Da werden auch Mantras gechantet. Und selbst wenn die Seele ja schon weiter gewandert ist und eigentlich mit ihrem Körper nichts mehr zu tun hat, heißt es, dass sie einen spirituellen Nutzen davon hat, weil sie sicher wahrscheinlich nicht zurück in die spirituelle Welt gegangen, weil ja doch noch eine gewisse Anhaftung zu den Elementen des Körpers vorhanden sind. Man findet im Bhagavatam viele Beispiele, dass zum Beispiel die Knochen von einem gestorbenen Yogi, die Seele ist ja schon längst weitergegangen, aber da ist noch viel von ihm drin, viel Kraft von ihm drin. Im Bhagavatam findet man sogar Beschreibung, dass ein Flugzeug, ein himmlisches Flugzeug, ein Blumenflugzeug, der Hauptgott über solchen Knochen abgestürzt ist. So, da ist also offensichtlich noch eine Verbindung von der Person, von der Seele zu diesem Körper, auch zur Asche. Sie hat also sicher noch einen spirituellen Nutzen, wenn man die mit einer wunderschönen Zeremonie im Ganges oder in der Yamuna beisetzt. So. Ich habe dieses Blatt, wenn es jemand möchte, kann er sich ja dann auch auf diese Liste noch schreiben, wo wir alle anderen Flugblätter auch noch verteilen.
Habt ihr vielleicht an dieser Stelle Fragen zu Krishnachandras Arbeit? Ich glaube, es ist eine sehr gute Möglichkeit, eben jemanden, der so praktische Erfahrungen hat, vielleicht hier noch ein paar persönliche Fragen, die einem auf dem Herzen liegen, zu stellen.
Kann man von Eltern, die schon beerdigt sind, zum Beispiel einfach zum Erdbegrab mitnehmen und die dann zu Yamuna bringen lassen?
Nein, das geht nicht gemacht. Nein. Weil mit der Erde hat sie wirklich nichts zu tun, die noch da ist. Was man aber tun kann, und das wird auch gemacht, vielleicht am Jahrestag, wenn eine Seele gegangen ist, macht man eine Shraddha-Zeremonie. Das kann man auch im Tempel machen, an einem Jahrestag oder selbst nach 10 Jahren noch, dass man auch Prasadam opfert für eine solche Person, sondern ihr wieder gedenkt in einem spirituellen Rahmen. Wir haben diese Woche in Wiel ein sehr praktisches Beispiel gehabt, wie Sachinan Swami. Vor 10 Jahren war er in Wiel in einem Spital und hat dann meditiert, ich will das nur als Illustration geben, an diesem Ort wäre es so schön, wenn da mehr und mehr Spiritualisten hervorkommen wollen. Und das hat sich jetzt wirklich, also nur schon durch diese Meditation von einem Vaishnava, hat sich das direkt wieder manifestiert. Also es sind eine ganze Gruppe von Transzendentalisten da in Wiel, die sehr entschlossen sind. Dieses Prinzip gilt auch, aber vielleicht oder 10 Jahre, wenn ein Vaishnava noch über die Verstorbenen denkt, die vielleicht vor 10 Jahren schon gegangen sind, haben sie sicher einen großen spirituellen Nutzen. Das haben Shraddha-Zeremonien in den Tempel.
Wenn ja. Jetzt jemand in Begleitung erst ist, während er stirbt, also er ist jetzt noch gesund, oder? Also, damit habe ich auch wieder die Möglichkeit, zum darauf vorbereiten. Wie gehe ich denn am besten zu?
Da wird Sachinan Swami nachher noch viel darüber sprechen. Aber das ist dann ein ganzes Thema. Ich glaube, das hängt viel auch von seinem eigenen spirituellen Leben zusammen, dass man so andere inspirieren kann. Aber das ist sicher die Hauptarbeit, die wir tun, ist sicher noch Lebende ein bisschen zu inspirieren. Oder man kann nicht einfach nur zu Toten predigen und ihr ein bisschen Gangeswasser und hoffen, dass sie dann im nächsten Leben in den Tempel kommen. Ich habe übrigens auch Gangeswasser in großen Mengen und geopferte Tulsi-Blätter. Also wenn man mit solchen Dingen ein bisschen Umgang hat, kann man das auch bei mir bekommen.
Vielen herzlichen Dank. War sehr für mich persönlich sehr, sehr schön von dir, diese Bestätigung zu hören im wirklichen Arbeitsfeld der Sterbebegleitung, deine Erfahrung zu erfahren und dann zu sehen. Ja, schön. Krishnachandra, ich möchte jetzt weitergehen in unserem Thema. Wir haben über Sterben und den eigentlichen Tod gehört. Jetzt möchte ich gerne darüber sprechen, was geschieht, wenn die Seele den physischen Körper verlässt. Das ist die Definition, die spirituelle Definition von Tod. Nicht? Wir hatten gehört von Herrentod und von der Definition der Wissenschaftler. Die spirituelle Definition ist der, sagen wir mal, die letzte Definition der Wissenschaftler war das das Wort, was Franco eben gesagt hat, aufhören von allen Lebensfunktionen. Nicht? Die spirituelle Definition ist, dass die spirituelle Seele den physischen Körper verlässt und zurück und weitergeht. In der Bhagavad Gita sagt Krishna dazu: Die Lebewesen in der bedingten Welt sind meine ewigen fragmentarischen Teile. Aufgrund ihres bedingten Lebens kämpfen sie sehr schwer mit den sechs Sinnen, zu denen auch der Geist gehört. Interessant, Krishna sagt, der Lebenskampf ist nicht nur im Augenblick des Sterbens da. Die ganze Zeit kämpfen wir damit. Wenn wir es einmal so betrachten, eigentlich ist mein Körper ein perfekter Mechanismus, um mich gegen die Gravitation zu beschützen. Nicht? Da sind die ganzen Muskeln, arbeiten auf so eine Weise, dass ich aufrecht bleibe, dass ich im Gehen bin. Irgendwann einmal werde ich jedoch den Kampf gegen die Gravitation verlieren und nicht mehr aufstehen gegen diese Kraft. Nicht? Wir könnten also das so betrachten. Das Lebewesen in der materiellen Welt nun trägt seine verschiedenen Lebensauffassungen von einem Körper zum anderen, so wie die Luft Düfte mit sich trägt. Nicht? Unsere jetzige Luft trägt den Duft dieser. Was hast du reingetan für einen Duft?
Orientalisches Öl.
Also die Luft trägt im Augenblick das orientalische ätherische Öl mit sich, den Geruch oder wie man in Schweizerdeutsch sagt, den Geschmack davon. Genauso tragen wir alle bestimmte Lebensauffassungen mit uns. Nicht vielleicht orientalisch, sondern schweizerisch. Entsprechend dieser Lebensauffassung gehen wir zur Zeit des physischen, gehen wir dann in einen neuen Körper hinein, und wie Krishna in der Bhagavad Gita sagt, das Lebewesen, das auf diese Weise einen weiteren materiellen Körper annimmt, erhält eine bestimmte Art von Ohren, Augen, Zunge, Nase und Tastsinn, die um den Geist gruppiert sind. So genießt es dann eine bestimmte Auswahl von Sinnesobjekten. Wenn die Seele sich mit sehr materialistischen Tätigkeiten beschäftigt hat, nimmt sie vielleicht, wie es Platon annimmt, Menschen, die auf materielle Art und Weise den sozialen Konventionen gefolgt sind, werden Ameisen in einem Ameisenhaufen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist Platons Ansicht. Und die Menschen, die sehr gefräßig und faul waren, werden unter Umständen in einem Schweizer Stall geboren, mit einer rosa Hauttönung. Das sind Beispiele von sehr, sehr schlechtem Karma, was meistens nicht so eintritt. Meistens nimmt die Seele entsprechend ihrer Tätigkeiten wieder eine menschliche Form an, irgendwo, entweder im gleichen Land oder in einem anderen Land, und fängt dann an, sich aufs Neue zu identifizieren mit der materiellen Welt. Im Bhagavatam, die Verse, die ich eben vorgelesen habe, kommen aus dem 15. Kapitel der Bhagavad Gita. Es fängt an mit Text 7, für diejenigen, die es gerne nachlesen möchten. Krishna sagt dort als letzten Vers, in dem er Reinkarnation beschreibt: Törichte Menschen können nicht verstehen, wie ein Lebewesen seinen Körper verlässt. Und sie können auch nicht verstehen, welche Art von Körper es im Banne der Erscheinungsweisen der Natur genießt. Doch jemand, dessen Augen im Wissen geschult sind, kann all dies sehen. Der kann genau sehen, wie die Seele in dem Körper von einem, sagen wir mal, Deutschen ist, er kann sehen, anhand der Tätigkeiten, worauf sich die Seele jetzt schon vorbereitet und kann dann sehen, wohin sie hinkommt. Srila Prabhupada gab einmal das Beispiel von einer Raupe. Eine Raupe, wenn die geht, ich möchte gerne mal diese Pflanze zur Hilfe nehmen, die wird erstmal, wenn sie auf diesem Blatt ist, wird sie erstmal mit der Hälfte ihres Körpers auf das neue Blatt kommen. Und erst nachdem sie mit der Hälfte des Körpers auf dem neuen Blatt Zuflucht gefunden hat, wird sie das Hinterteil ihres Körpers nachziehen und dann ganz auf dieses neue Blatt kommen. Genauso ist es in diesem Leben. Schon während dieses Lebens gehen wir eigentlich über in unseren nächsten Körper. Auf subtile, feine Art und Weise bereiten wir durch unsere Tätigkeiten, die wir jetzt ausführen, schon unseren nächsten Körper vor. Ein Mensch, der mit den Augen des Wissens ist, kann also schon, sagen wir mal, wenn jemand 50 Jahre alt ist, sagen, der wird wahrscheinlich als nächstes diesen bestimmten oder diese Art von Körper annehmen. Das ist die Wissenschaft der Reinkarnation. Wir sagen das auch schon in unserem Sprachgebrauch. Er ist wie ein rosa roter Vierbeiner in einem Schweizer Stall. Ich möchte nicht diese so sehr derben Worte gebrauchen, weil wir uns nicht... Wir sehen schon, der sieht aber aus wie ein... Und dann wird zum Teil ja wenig schmeichelhafte Lebensformen wie Affen und so weiter herbeizitiert. Nicht? Es ist tatsächlich so, dass die Menschen schon feinstofflich im Subtilen in diesem Leben etwas vorbereiten und ihren nächsten physischen Körper schon auf diese Weise anpeilen. Wie die Seele einen nächsten Körper annimmt, ist höchst interessant. Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr interessant ist für Menschen, die einmal oder Teilnehmende, die einmal Vater werden möchten oder Mutter werden möchten. Im Bhagavad haben wir das so ausgedrückt. Das ist jetzt eine sehr philosophische Sprache und ich möchte meine etwas ermüdeten Teilnehmenden ermutigen, hier einen kleinen Klimmzug zu nehmen. Wir können auch positiv und rücksichtsvoll das Fenster hier öffnen. Also genau bitte hören, das ist jetzt sehr wichtig für das Verständnis von Reinkarnation. Unter der Oberaufsicht des höchsten Herrn und entsprechend seinem Karma wird das Lebewesen, die Seele, durch ein winziges Teilchen männlichen Samens in die Gebärmutter einer Frau gebracht, um dort einen bestimmten Körper anzunehmen. Ne? Hier wird also von der Zeugung gesprochen. Sehr oft haben Eltern, die intim beisammen sind, das Gefühl, dass eine bestimmte Seele schon sich ankündigt, schon im Raum gegenwärtig ist. Deswegen ist es ja wichtig in einer spirituellen Zeugung, dass sich Eltern, Vater und Mutter vorher vorbereiten, sodass dieser Akt nicht nur ein Akt der fleischlichen, selbstischen Begierden bleibt, wo man versucht, die Früchte des anderen Körpers zu kosten und aufzubrechen, und so weiter, sondern dass man in einem spirituellen Bewusstsein da ist. Denn das Bewusstsein der Eltern zur Zeit der Zeugung beschreibt oder sorgt ganz genau dafür, was für eine Seele angezogen wird. Ein interessantes Beispiel hierfür finden wir in der Nrsimha Purana. In dieser Nrsimha Purana wird das Beispiel von Hiranyakashipu, wird eine Frage gestellt. Wie konnte es sein, dass Prahlad Maharaj, der ein absoluter Heiliger ist, in der Familie eines Dämonen wie Hiranyakashipu geboren wurde? Wie konnte es sein? Das passt doch nicht. Das widerspricht allen Wissen. Dann wird die Antwort so gegeben. Hiranyakashipu verließ einst seine Frau und sein Königreich, um in den Gandhamadana-Bergen Entsagung auf sich zu nehmen und Bußübung zu machen, die ihn so stark und powerful machen würden, dass er der Herrscher des Universums würde. Er wurde so machtvoll, dass seine Tejaskraft aus seinem Kopf loderte wie eine Kerze aus dem Wachs. Und die Halbgötter Angst kriechten. Der wird so machtvoll, dieser Dämon. Was wird er mit seiner Macht anstellen?
Wir müssen das unterbinden. Und so gingen sie zu dem Weisen Narada Muni und sagten, Narada, mach was dagegen. Der steigert sich in eine solche Power, dass der ein interstellarer Dämon wird, der uns alle kaputt macht. Da sagte Narada Muni, ich weiß etwas. Und er nahm die Form eines Vogels an.
Ein Nektarbursche oder ein Nektarmädel ist, nicht? Und nicht irgend so ein gestörter, verwirrter Heinrich. So, dann wird im Bhagavatam genau beschrieben, was passiert, wenn jetzt die Seele mit dem Samen in den Mutterleib gekommen ist. In der ersten Nacht vermischen sich die Samenfaden, vermischen sich der Samenfaden und das Ei. Und in der fünften Nacht verschmilzt die Mischung und es entsteht eine Blase. In der zehnten Nacht entwickelt sie sich zu einer Form, die einer Pflaume gleicht. Und danach wird sie allmählich zu einem Klumpen Fleisch. Ich finde hier die deutsche Übersetzung. Da könnte man schon noch bessere Worte finden. Im Laufe eines Monats formt sich ein Kopf und am Ende von 2 Monaten nehmen die Hände, Füße und anderen Glieder Form an. Am Ende des 3. Monats erscheinen die Nägel, Finger, Zehen, Körperhaare und so weiter und so fort. Dann wird darüber besprochen, wie das Blutplasma und so Knochenmark zustande kommt. Und schließlich, am Ende des 5. Monats machen sich Hunger und Durst bemerkbar und am Ende des 6. Monats, wenn der Körper vollständig geformt ist, beginnt sich der männliche Fötus von der Embryohülle eingeschlossen auf die rechte Seite des Leibes zu bewegen, während der weibliche versucht, sich auf die linke Seite zu bewegen. Darf ich hier mal im Vertrauen fragen, Marani, hast du das feststellen können? Manche können es nämlich nicht feststellen. Aha. Interessant. Also, wenn man wissen will, wird es ein Junge, wird es ein Mädchen, manchmal ist das ein Interesse der Mama, kann man sehen, auch vielleicht fühlen. Ist mehr hier, also mehr links, dann ist es ein Mädel, und ist mehr rechts, dann ist es ein Bub. Interessant, dass es immer... Ich bin sehr froh, dass es auch noch heute klappt, diese Dinge, weil unsere westlichen Körper vielleicht schon ein bisschen durcheinander geraten sind. Aber schön, bei dir hat es... danke. Wenn die Mutter bittere und scharfe Nahrungsmittel oder Speisen, die zu salzig oder zu sauer sind, isst, werden dem Körper des Kindes unaufhörlich Schmerzen zugefügt, die fast unerträglich sind. In die Fruchthülle eingeschlossen und von außen durch die Eingeweide bedeckt, bleibt das Kind auf einer Seite des Mutterleibs liegen, sein Kopf auf den Bauch gesenkt und sein Rücken und sein Hals wie ein Bogen gekrümmt. Das Kind bleibt so wie ein Vogel in einem Käfig, ohne sich frei bewegen zu können. Und dann tritt etwas ein, ich finde, das ist sehr interessant vielleicht für Mütter, das kommt aus dem 3. Kanto des Srimad Bhagavatams, ihr könnt es dort nachlesen. Ich kann euch leider zu diesem Zeitpunkt nicht das Kapitel und die Texte, die ich vorgelesen habe, angeben. Ich habe es nur raus abgelichtet, aber man kann es, wie bitte? Das 31. Kapitel vom 3. Kanto ist bestimmt interessant nachzulesen und so weiter. So, wenn das Kind dann vom Glück begünstigt ist, tritt etwas ganz Achtungsgebietendes ein und etwas ganz Fantastisches, was ich heute in diesem Unsterblichkeitsseminar gerne auch vorlesen möchte. Das Kind wird sich bewusst zu einer bestimmten Phase seines Lebens über diesen äußerst, sagen wir mal, auch unangenehmen Zustand. Stellt euch mal vor, wir würden, Ernie, wir würden dich nehmen und wir würden eine Gummiblase über dich spannen, die dich dazu zwingt, ganz geduckt zusammenzukommen. Du würdest nichts mitkriegen von deiner Umwelt. Es ist durchaus beängstigend. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn man in einer Enge ist, wo Dunkelheit ist und wo Dinge passieren, auf die man überhaupt keinen Einfluss nehmen kann, kann das doch einen ganz schön in eine Platzangst hineinbringen. Und das passiert auch beim Lebewesen, was zu Bewusstsein erweckt wird. Nicht? Und dann kann das Kind, wenn es vom Glück begünstigt ist, sich alle Leiden seiner vergangenen 100 Geburten erinnern. Und es jammert erbärmlich. Wie kann man in diesem Zustand inneren Frieden haben, fragt das Bhagavata. Man hat keinen inneren Frieden. An die Leiden der 100 vergangenen Geburten erinnert man sich. Puh. Das muss traumatisch sein. Und zu dieser Zeit nimmt sich das Lebewesen etwas vor, es betet. Und ich möchte euch ganz schnell sagen, was es betet. Das ist hier im Bhagavatam so enthalten. Das sind bestimmt die Gebete von einigen von euch. Ich könnte mir vorstellen, der kleine Nitai, der so fröhlich jauchzend durch die Weltgeschichte schaut, nicht? Der ist einfach total erleichtert, dass er jetzt das hinter sich hat und draußen ist und redet vertrauliche Worte mit Madhu und so weiter. Die Seele betet also, O mein Herr, wann werde ich, verruchte Seele, aus diesem Gefängnis freigelassen? Mein lieber Herr, durch deine grundlose Barmherzigkeit bin ich zu Bewusstsein erweckt worden, obwohl ich erst 10 Monate alt bin. Das ist also, in Indien zählt man so, mit der Empfängnis fängt die Zahl 1 an, nicht? 1, 2, 3. Für diese grundlose Barmherzigkeit des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, des Freundes aller gefallenen Seele, gibt es keine Möglichkeit, meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, als mit gefalteten Händen zu beten. Betet das Lebewesen. Ist das nicht schön? Es ist da und betet. Und dann sagt es, ich bin so dankbar, einen menschlichen Körper zu haben, der tauglich ist zur Selbstverwirklichung. Denn in nichtmenschlichen Körpern können die Lebewesen nur entsprechend der Instinkte und der Impulse, die aus den Trieben geboren sind, handeln. Aber ich kann hier mit gereifter Intelligenz mein Lebensziel festmachen. Es ist eine Segnung. Deshalb, mein Herr, und jetzt kommt ein Vorsatz, es nimmt sich etwas vor, das Lebewesen. Deshalb, mein Herr, möchte ich nicht, obwohl ich in einem fürchterlichen Zustand lebe, aus dem Leib meiner Mutter herausgehen, um erneut in den ausgetrockneten Brunnen des materialistischen Lebens zu fallen. Versteht ihr, das Embryo zieht es vor, gefangen zu sein, in dieser fürchterlichen Situation zu verharren, als wieder in Maya oder Illusion zu fallen und so zu werden, wie wir vielleicht vom Krishna-Bewusstsein gewesen sind. Unglaublich. Das reiht sich so ein bisschen an das Zitat an, was Krishna Chandra wiedergegeben hatte, wo Srila Prabhupada sagt, es ist besser, in einem etwas leidvollen Umstand zu sein, als sich künstlich mit allen sogenannten Freuden der Welt zu umgeben und völlig in Illusion zu sein und seine Chance des menschlichen Lebens zur Selbstverwirklichung völlig in den Wind zu schießen, sagt man in Norddeutschland. Und dann sagt es, deine äußere Energie, Deva Maya genannt, bemächtigt sich sogleich des neugeborenen Kindes und unmittelbar darauf beginnt die falsche Identifizierung, die der Anfang des Kreislaufes fortgesetzter Geburt und fortgesetzten Todes ist. Nicht? Diese Wünsche hat das Lebewesen, wenn man sich das mal vorstellt. Aber was sehr oft passiert denn etwas, dann wird das Kind geboren und die Eltern, Ach, bist du aber ein süßer, kleiner, aprikosenfarbiger Körper. Und jeder ist, huch, immer das Herz schmelzt davon. Ich könnte mir vorstellen, dass Nita gerade im Sturm das Herz der Gastwirtin erobert, nicht? Ohne jegliches Problem. Nur mit einem kleinen, charmanten Lächeln, mit einem weisen Satz. Und das Kind wird dann sofort, bist du aber ein schönes Baby, du schreist aber kräftig. Und dann kommt es zur Schule mit einer Schultüte im Arm. Jetzt mach aber gute Noten, mach deinem Elternhaus keine Schande. Nicht? Und dann regt sich der starke Sturm der Pubertät in den Körpern und man versucht zu gefallen. Mensch, sehe ich gut aus? Ist das Gesäß auch gering? So weiter und so fort. Und kommt direkt in die körperliche Auffassung des Lebens hinein. Direkt fällt man Devamaya oder der illusionierenden Energie zur Täuschung. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Eltern den Kindern eine Möglichkeit geben, ihre Wünsche, ihre intimsten und vertraulichsten Wünsche auch zu verwirklichen und sie nicht einfach mit Illusionen zu überwältigen, noch und nöcher. Jetzt sagt, kommt das Kind zum, was also so viel Wissen hat, nicht, was es alles voraussieht, kommt zum Schluss. Deshalb werde ich mich, jetzt kommt der Vorsatz, der Entschluss, das, was es sich vornimmt, deshalb werde ich mich, ohne länger erregt zu sein, aus der Dunkelheit der Unwissenheit, mit Hilfe meines Freundes, nämlich klaren Bewusstseins, befreien. Indem ich einfach die Lotusfüße Sri Vishnus in meinem Geist bewahre, werde ich davor gerettet sein, in die Leibe vieler neuer Mütter einzugehen, um wiederholt geboren zu werden und wiederholt zu sterben. Das ist der Vorsatz, das ist der Wunsch, das ist die Entschlossenheit der Seele im Mutterleib. Eigentlich unglaublich. Ja. So, hin und wieder kommt es vor, dass wenn ich einen Vortrag über dieses Thema gebe, Zweifel wach werden in meiner Zuhörerschaft. Du redest hier von Dingen, die klingen sehr schön, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich nicht an mein letztes Leben erinnern. Ich kann mich nicht an das Leben im Embryo-Leib erinnern, im Mutterleib als Embryo erinnern. Doch lasst uns mal überlegen. Es gibt viele Dinge, die wir erfahren haben, die und wieder vergessen haben, ja, obwohl uns die Essenz der Erfahrung oder sagen wir besser die Lehre noch weiter begleitet. Zum Beispiel die Muttersprache. Wir mögen eine andere Sprache lernen oder sagen wir mal, wir alle bedienen uns der Sprache, die wir gelernt haben von der Mutter. Wir haben keine Ahnung mehr, wie die Mutter sagte, mit übermenschlicher Geduld. Also das ist jetzt hier ein Auto und das ist eine Blume. Es ist, da haben wir vielleicht gesagt, zur Blume Auto und zum Auto Blume. Die Mutter hat uns berichtet, nein, falsch, das ist ein Auto, das ist eine Blume. Diese Lehren oder Lernsituation ist verflossen, aber inzwischen sagen wir alle zur Blume Blume und zum Auto Auto. Nicht? Also uns begleitet, sagen wir mal, die Essenz einer Lehre noch weiter in unser späteres Leben hinein, obwohl wir die einzelne Situation, in der wir die Lehre gelernt haben, vergessen haben mögen. Ich habe ein anderes Beispiel mit dem Essgeschirr. Ganz automatisch nehmen wir inzwischen die Löffel und wissen, in welches der neuen Körperöffnungen wir die Speise hineintun. Wir machen es nicht mehr irgendwo hin, wie manchmal die Babys. Ne? Wir haben das gelernt, das sitzt einfach. Oder ein Autofahrer, etwas, was ich also nie verstehen werde, aber intellektuell total nachvollziehen kann. Ich habe neulich ein unglaubliches Erlebnis gehabt, als ich Tunga Vidya Autofahren gesehen habe. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass du das kannst, weil du ja eher künstlerisch begabt bist. Und nicht? Und ich habe sie gefragt, ist es, du musst doch total, weil ich selber überhaupt nicht Auto fahren kann. Überhaupt nicht. Ich könnte nicht einen Meter ein Auto fortbewegen. Nicht? Und sie sagen, also kein Problem, man setzt sich da, ich weiß, sie hat es nicht so ausgeführt, aber das ist klar, man setzt sich da hin, dann geht das schon los mit der Schalterei und dann lernt, dann geht das, dann düst man davon, nicht? So ist es, ich könnte viele Beispiele geben, wo wir eine Lehre, die wir einmal gelernt haben, oder ein Wissen vielleicht, was wir einmal gelernt haben, einfach automatisch drin haben, sozusagen, ohne uns an die spezifische Situation zu erinnern. So sind auch viele der Dinge, die ich erwähnt habe, der Wechsel eines Körpers, Angst vor dem Sterben, sagen wir mal Platzangst, die wir empfinden, wenn wir bedrängt sind, alles Erfahrungen, die wir schon gemacht haben und die uns unbewusst, vielleicht intuitiv während unseres Lebens begleiten. Nicht? Ich habe auch damals, als ich die Sterbeanzeigen analysiert habe, immer wieder gefunden, dass die Leute, oder dass in den Sterbeanzeigen, wir haben sie jetzt nicht mehr, Krishna, Nandini, weißt du noch, wo die sind? Hier, glaube ich. Ich möchte jetzt hier nicht eine große Möbelarumveränderung machen. Da wurde ja gesagt, er ist entschlafen, er ist weggegangen. Eigentlich sind es spirituelle Dinge, die da beschrieben werden. Er ist weggegangen, er ist heimgekehrt. Unser lieber Freund, Gartenfreund, der sich so bemüht hat um die Gestaltung des Kleingartenvereins, hat uns jetzt verlassen. Eigentlich kommt auch in diesen, sagen wir mal, eher unwissend formulierten Sterbeanzeigen ein großer Erfahrungsschatz hindurch. Was ist denn da weg, wenn es keine Seele gibt? Er liegt doch noch da. Das hat Prabhupada gesagt, der Rudolf Fröhlich vom Gartenverein Fiddlesack liegt noch da. Warum sagen wir, er ist von uns gegangen? Also ich möchte sagen, für diese Zweifel, die laut werden, indem man sagt, dies ist mir jetzt zu spirituell, diese Auslegung und so weiter, besteht eigentlich keine gerechtfertigte Grundlage. Nicht? Wir nehmen diese Erfahrung, die wir gemacht haben beim Sterben, beim Tod und bei der Wiedergeburt mit uns, obwohl wir das Unmittelbare, die unmittelbare Situation vielleicht vergessen haben. Ihr merkt, was ich eben getan habe, ist ein Argument gebraucht, was ich bisher noch nicht getan habe. Ich gehe jetzt also auf die spirituelle Seite und etabliere meine Gedankenschritte. Vorher war das noch nicht so. So, trotzdem bleibt etwas, was ich noch ansprechen möchte, bevor ich zum erfolgreichen Herübergehen gehe, dem Nektar. Hier wurde irgendwas gesagt, umgehen mit der Angst, ja, Angst vor dem Tod, nee, das erhofft sich jemand. Diese Angst ist berecht, es ist eine Angst vor der, sagen wir mal, vor den traumatischen Erfahrungen, die uns da begleiten. Hesse sagte einmal, der hat ja auch in der Bhagavad Gita anscheinend gelesen, gegen den Tod brauche ich keine Waffe, weil es keinen Tod gibt. Es gibt aber eines, Angst vor dem Tode. Und die kann man heilen. Nochmal. Gegen den Tod brauche ich keine Waffe, weil es keinen Tod gibt. Es gibt aber eines, Angst vor dem Tod. Und die kann man heilen. Eine kleine Sekunde. So, Hermann Hesse hat aber nicht gesagt, wie man die Angst vor dem Tode heilen kann, Und ich möchte euch gerne aus dem Bhagavatam einen Tipp geben, mit dem ihr umgehen könnt. Dieser Tipp wirkt meines Erachtens unglaublich. Ich habe diesen Tipp immer wieder angewandt, wenn ich selber Angst bekam vor dem Tode oder vor schwierigen Situationen. Ich hatte heute zum Beispiel in der Nacht eine fast traumatische Erfahrung. Wie ihr merkt, bin ich selber sehr bewegt. Ich gebe ja dieses Seminar das erste Mal in meinem diesjährigen Leben, also ein Seminar über diesmaligen Leben. Ich gebe zum ersten Mal ein Seminar in meinem Leben über dieses Thema, was mich ja sehr bewegt. Und heute Nacht ist mir etwas Unglaubliches widerfahren. Ich bin wach geworden plötzlich und war hellwach und dachte an das Seminar. Ich dachte, hoffentlich kann ich dieses Thema einfühlsam weiterbringen. Hoffentlich ist es nutzbringend, was ich sage. Und merkte, ich konnte nicht einschlafen. Und was ich dann mache, wenn ich nicht einschlafen kann, ich bewege mich ein bisschen. So, ich wollte gerade aus dem Bett gehen, aber war so in Gedanken und auch noch ein bisschen schläfrig, dass mir Folgendes wieder war. Ich ging aus dem Bett und dann stemmte ich mich. Ich bin in einem ganz engen Zimmer drin. Und plötzlich fiel ich von oben, ich weiß nicht mehr wieso, da ist irgendwas abgerutscht, von oben fiel ich runter, in einer, vielleicht haben manche so ein, das habt ihr gehört, das war ich. Ich fiel also von oben, von ganz oben runter. Und es war traumatisch, den Arm hätte ich mir fast aus, ich dachte zu der Zeit, ich hätte mir was gebrochen, weil es so schmerzlich war. Fiel ich runter, und hier seht ihr noch, da platzte der Kopf auf und das ganze Blut war in den Augen. Also ich hätte das niemandem von euch zugemutet, mich so zu sehen. Und durch Krishnas Barmherzigkeit bin ich irgendwie, ich weiß ja nicht mehr so wie, ich bin also von oben runtergefallen, bin dann also überall angerasselt, der Stuhl ist umgehauen, wie im Film. Nicht? Und dann lag ich aber am Ende von dieser ganzen Odyssee in dem unteren Bett. Ich bin da fest, es war keiner mit mir im Zimmer. Also ich muss da getragen sein von einer göttlichen Hand. Und ich muss zugeben, dass ich sehr sensibel bin, auch für Schmerzerfahrungen. Und es tat also wirklich höllisch weh. Und ich lag dann so im Bett und musste mir das Schreien dieses Schmerzschreien verkneifen, weil ich keinen wecken wollte. Und lag. Aber ich merke, ich habe alle schon geweckt. Also jeder hat es fast gehört. Es war total laut, weil ich habe ja auch Gewicht. Ich bin 72 Kilo, habe ich, glaube ich. Und ich lag da also dann so und dachte, weil es eben so höllisch weh tat und überall Blut war, das war ja richtig Mühe, dachte ich, ja, was, wenn du jetzt gehst? Vielleicht so als Trumpf dieses Sterbeseminars. Dass sich das auch gelohnt hat für alle. Dass sie wirklich wissen, wir werden sterben. Und dann habe ich gemerkt, naja, nun nicht übertreiben, so schlimm, tut es auch nicht weh. Und das Zweite, was ich dachte, was, wenn du dir jetzt den Arm gebrochen hast und morgen das Sterbeseminar nicht zu Ende bringen kannst? Oder irgendwelche andere körperliche Dinge. Das war also traumatisch. Und dann dachte ich, ach, was immer ist, ich brauche keine Furcht zu haben. Denn ich bin eine unsterbliche Seele. Ich bin nicht dieser physische Körper. Und in dem Augenblick war ich so ruhig wie Nitai, wenn der Abend naht, und bin einfach sofort eingeschlafen und bin morgens ganz glücklich aufgewacht und so weiter. So, Angst entsteht, hier kommt jetzt der Tipp des Bhagavatams, wenn wir uns fälschlicherweise mit unserem materiellen Körper identifizieren, Da kommt die Angst her. Von der falschen Identifizierung mit dem physischen Körper. Und wie, was passiert dann? Dann lenken wir unser Bewusstsein auf diese äußere, illusionierende Energie Gottes. Nicht? Wir denken, ich bin das. Dieses sterbliche Schmerzbündel. Und dieses fiebrige, kleine, schmerzliche Sterbbündel. Und dann haben wir Angst. Wenn wir auf diese Weise unser Bewusstsein von Gott abwenden, erlangen wir eine verkehrte Lebensauffassung. Nicht? Und dann sind wir in Angst. Das haben die Psychologen teilweise schon manchmal in Ansätzen erkannt. Aber man kann auch so einem Menschen Angst nehmen und sich selbst die Angst nehmen. Versucht es mal, wenn ihr zum Zahnarzt geht. Hat jemand Angst vorm Zahnarzt vor euch? Ja. Schon. Ja. Das ist eine ehrliche Äußerung. Oder vor einer Operation. Vor einer Operation möchte ich euch empfehlen, das zweite Kapitel der Bhagavad Gita zu lesen. Da wird so klar gemacht, wie wir nicht der Körper sind und wie wir nicht der Körper sein können, dass man sich danach wirklich fühlt als ewige Seele. Auch vor einer Geburt würde ich euch empfehlen, das zweite Kapitel der Gita zu lesen. Oder vor was hat man noch Angst? Vor einer Prüfung vielleicht. Nicht? Lehrlingsprüfung, du machst glaube ich eine Lehrlingsausbildung, Raphael, nicht? In 3 Wochen die Prüfung, also versuch's mal. Zweites Kapitel der Bhagavad Gita, diese Sachen, die sich über die Unsterblichkeit der Seele machen. Durch diese spirituellen Unterweisungen können wir sofort diese falsche Identifizierung mit dem Schmerzbündel oder dem problemgeladenen jungen Lehrling lösen. Und auf diese Art und Weise wirklich furchtlos werden. Das hat Hermann Hesse noch nicht gewusst. Der hat vielleicht, wie überwindet man Angst in dieser, man denkt an was anderes, ist ja nicht so schlimm, redet man sich ein und so weiter und so fort. Nein, richtig furchtlos kann nur jemand werden, der auf die spirituelle Ebene kommt. Wisst ihr, was der Krishna-bewusste Ausdruck für den Himmel ist? Was der Christ mit Himmel meint, ist in dem Krishna-Bewusstsein Vaikuntha. Kunta heißt Angst und Vai heißt ohne. Die spirituelle Welt ist der Ort ohne Angst. Aber diese Welt heißt Kuntaloka. Nicht Vaikuntaloka, sondern Kuntaloka. Der Ort der Angst. Deswegen gibt es genau 4 Faktoren, die uns in dieser Welt begleiten. Ahara heißt Essen, Nidra heißt Schlafen, haben wir heute gemacht. Maituna, das heißt diese starken Begierden nach Sexualität und auch die Ausübung. Und schließlich Bhaya, Bhaya heißt Furcht oder Angst. Das sind die 4 Prinzipien des materiellen Daseins. Es ist natürlich, dass man Angst hat, weil jeder sterben muss. Diese Angst können wir aber nur überwinden, wenn wir spirituelles Dasein beginnen oder auf die spirituelle Ebene kommen in unserem Leben. Ja. Alle Ängste, so sagt ein Psychologe, der den Nobelpreis bekommen hat, sind auf die Todesangst zurückzuführen. Wenn wir nicht die tieferliegende Angst lösen, können wir auch nicht die oberflächlichen Ängste bewältigen. Normale Türen sind so leicht zu durchschreiten, wenn ich zum Beispiel durch diese Tür durchgehe. So leicht. Aber warum ist die Tür oder die Pforte des Todes so schwer für uns zu durchschreiten? Weil wir Angst haben. Da ist so ein Wall von Angst davor, die wir, wenn wir nur näher kommen, wenden wir uns schon ab, lieber verdrängen, da gucke ich nicht mehr hin zu dieser Tür. Diese einzige Möglichkeit, den Tod tatsächlich als Pforte zur Unsterblichkeit zu verstehen, ist, wenn wir diesen Wall der Angst durchbrechen, die entsteht dadurch, dass wir uns mit diesem körperlichen, dass wir uns mit diesem Körper identifizieren. Spirituelles Leben soll dazu uns führen, diese Illusion zu unterbrechen. Ihr solltet selber sehen, wie weit seid ihr noch mit dem physischen Körper identifiziert. Wie sehr bedrängt euch das noch. Wenn ihr nicht identifiziert seid, werdet ihr kein Problem haben, durch die Pforte hindurchzugehen. Diese Tür wird sich leicht öffnen lassen. Aber wenn ihr identifiziert seid mit dem Körper, werdet ihr weiterhin Angst haben. Nun macht man sich Fragen, woran kann ich messen, wie stark meine Identifizierung mit dem Körper ist. Es gibt hier einen Lackmustest. Wisst ihr, Lackmus? Das ist so ein kleines Ding, so ein kleines Streifchen. Ungefähr so. Und das tut man, um zum Beispiel, was stellt man damit fest, Branko? Den Säuregehalt. Zum Beispiel im Urin kann man es feststellen und dann sieht man, ziemlich sauer. Dann kann man auch Krankheiten schließen, oder? Zum Beispiel.
Den Säuregehalt bestimmen und schauen, wie der Mensch mehr Säure ausscheidet oder.
Ja. So, es gibt auch einen Lackmustest in euer Herz. Wir nehmen mal 9. Der ist jetzt schmutzig. Es gibt einen Lackmustest für das Herz, wo man nachgucken kann, wie weit man noch angehaftet ist an den physischen Körper. Wenn wir uns... Es ist ziemlich privat, dieser Test. Ich will ihn euch verraten. Ihr könnt sehen, wie sehr ihr noch angehaftet seid an Sexualität. Sexualität ist die Gesamtsumme der materiellen Anhaftung an diesen physischen Körper. Es gibt keine einzige Tätigkeit in dieser Welt, durch die die Anhaftung an den Körper, den eigenen Körper und auch andere Körper so sehr etabliert wird, wie durch die Sexualität. In der Sexualität ist man ganz der Körper. Nicht? Man riecht, man schmeckt, man tastet, man hört, man singt, man... Alle körperlichen Sinnesorgane sind total in Flammen gesetzt durch diese Tätigkeit. Und deswegen etabliert es so sehr die körperliche Auffassung des Lebens. Ihr wisst, für ernsthaftes spirituelles Leben, und ihr wolltet, glaube ich, Inspiration haben für spirituelles Leben, viel Inspiration für spirituelles Leben. Da ist wichtig, dass wir uns auch mit diesen Themen, zum Teil doch sehr privaten Themen, auseinandersetzen, nämlich mit dem Thema der Anhaftung und wie das weitergestellt wird. Glaubt mir, diese Anhaftung an den physischen Körper wird immer die Ursache für Furcht und Depression letztendlich sein. Ich möchte euch gerne ein Zitat vorlesen von einem WNP Babylon und werde dann zum Ende kommen von dieser Session und werde um Fragen antworten. Der hat geschrieben in seinem Buch Das Journal eines enttäuschten Mannes. Hat er einen Abschnitt geschrieben, den nennt er Der Egoist und der Tod. Oh! Er liegt also auf dem Sterbebett. Oh, wie demütigend ist es zu sterben. Ich wende mich, wenn ich nur daran denke, durch einen so unfairen Feind überwältigt zu werden, bevor ich mich selbst erwiesen habe vor altjüngferlichen Tanten, die mir misstrauen, vor Kollegen, die mich verhöhnen. Und sogar vor Brüdern und Schwestern, die an mich glauben. Als ein Egoist hasse ich den Tod, weil ich aufhören soll zu sein. Die meisten ziehen, wenn sie krank sind, ein bisschen Trost daraus, dass sie durch die Krankheit bekannt werden. Verbrecher genießen den Pomp und die Umstände ihrer Hinrichtung. Voltaire sagte von Rousseau, es würde ihm nicht darauf ankommen, gehängt zu werden, wenn man nur seinen Namen an die Galgen hefte. Aber mein eigener Tod wäre so kleinlich, so unbedeutend. Ich kann leider jetzt nicht Französisch. Guy de Maupassant starb in großem Stil. Ein geistiger Mensch mit prachtvollem Körper, der wahnsinnig wurde. Tusitalas Tod in der Südsee liest sich wie ein Roman. Heine starb nach einem schweren Leben mit einem glänzenden Witz auf den Lippen. Und wieder so ein französischer Name, Vespasian mit einem Scherz. Aber ich kann beim besten Willen keinerlei Aufrichtung aufstöbern, wegen meines unmittelbar bevorstehenden Hingangs. Es wird ein unbemerktes Hinscheiden eines boshaften, enttäuschten, kränklichen und anmaßenden Entomologen in einem Boardinghaus in West Kensington Road sein. Was für eine jämmerliche kleine Tragödie. Es ist traurig, nicht einmal im Tod jemand zu sein. Da kann man nur sagen, ja, jämmerlich. Du hast die Chance des Lebens verpasst. Du bist in einer Illusion geblieben, die dir jetzt allergrößte Furcht aufdoktriniert. Nämlich, dass du der identisch bist mit diesem kleinen, fiebrigen Schmerzbündel, dem Körper. So, Hare Krishna. Ich wollte das nur mal sagen, weil das mit der Wucht eines Sterbenden, der ja ehrlich an seinem Sterbebett das Niederschrieb über uns kommt, uns bestimmt ermutigt und inspiriert. Sagen wir mal, hier wurde was gesagt, die Anhaftung an den Körper aufzugeben. So, Hare Krishna. Ich bin mir voll auf darüber bewusst, dass der letzte Teil ein Teil ist, über den jeder von uns nachdenken muss. Jeder und jede für sich. Das ist etwas, was wir privat als Arbeitsaufgabe mitnehmen müssen. Wie können wir die Anhaftung ans materielle Leben, das heißt die Anhaftung an den materiellen Körper, reduzieren? Die einzige Möglichkeit ist, dass wir unsere Anhaftung an spirituelle Dinge vergrößern. Sonst wird zum Beispiel das Zölibat zu einer exquisiten Tortur oder sagen wir mal die Einschränkung im sexuellen Leben zu einer Tortur. Wenn wir nicht einen höheren Geschmack haben, wird der Verzicht auf das kleine Gläschen Bier zu einer Riesensache, die uns Tag und Nacht begleitet und uns das Leben vermiest. Wenn wir keine größeren spirituellen Geschmack machen, wird, sagen wir mal, Dinge wie ein Regenguss, der uns den Urlaub verderbt, oder ein Regenwetter, was uns den Urlaub verderbt, zu einem großen Problem für uns werden. Wenn wir kein großes spirituelles Vertrauen haben in Krishna und unsere Anhaftung, wird schon dieses Wetter ein Problem für uns werden. Für den angehafteten Menschen, der nicht seine Anhaftung auf Krishna und auf Heilige gerichtet hat, wird das Leben schwierig werden, weil der angehaftete Mensch in der Vorstellung lebt, er könnte etwas kontrollieren oder müsse etwas kontrollieren. Nur derjenige, der Zuflucht gefunden hat, in Liebe, bei Krishna, kann alles als mal so, mal so, ob es gut ist oder schlecht, alles ist nur eine Lehre. Wir müssen Anhaftung überwinden in unserem Leben durch das Entwickeln von höherem Geschmack. Das ist, was Krishna dazu sagt. Narada Muni gibt uns noch einen intellektuellen Pfad, um Anhaftung zu überwinden. Der intellektuelle Pfad, den Narada Muni sagt, ist, wenn wir an etwas angehaftet sind, sollten wir über die Nachteile, die verborgen sind, in dieser Anhaftung nachdenken. Zum Beispiel mögen wir an klassische Musik angehaftet sein, Mozart und Beethoven oder klassische Heavy-Metal-Musik, ich kenne da nicht mehr die Interpreten, ist egal. Nicht? Wir sollten nachdenken, diese Musik macht uns vielleicht, weil sie auf einer materiellen Klangschwingung ist, nicht sehr begeistern für spirituelles Leben, sondern es macht uns begeistern, indem es es abzieht zum materiellen Leben. Wir mögen zum Beispiel an Filme angehaftet sein, einen richtigen schönen Actionfilm, wo die Helden durch die Luft fliegen mit wonnigem Schlachtgeschrei, nicht? Aber wir mögen entdecken, dass uns das hindert in unserer Konzentration beim Chanten des Heiligen Namens, dass wir dann in unserem Geist die Helden durch die Luft fliegen sehen mit wonnigem Schlachtgeschrei. Indem wir also meditieren über die, sagen wir einmal, die Nachteile von den Dingen, an denen wir anhaften, können wir ein bisschen Lösung entwickeln. Doch letztendlich, um Anhaftung zu überwinden, müssen wir einen höheren Geschmack entwickeln. Das ist die einzige Methode, die wirklich wirkt. Der intellektuelle Weg wirkt nicht. Viele Raucher wissen ja, dass Rauchen schlimm ist für die Lunge. Nicht? Aber die meditieren vielleicht über die Nachteile, aber wenn dann doch die Camel-Filter rauskommt, dann sagt man, einmal ist keinmal. Und rationalisiert das auf diese Weise. Gut, Hare Krishna, hier habe ich doch eine ziemlich lange Session gemacht, merke ich. Ich wollte eigentlich nicht so lang. Jetzt möchte ich kurz für 10 Minuten Fragen entgegennehmen und dann möchte ich sehr gerne eine kleine Pause mit euch machen, sodass wir frische Luft tun. Und dann kommt der Nektarteil. Also ich komme jetzt langsam in das spirituelle Thema hinein. Das nächste ist total spirituell. Ja, bitte, ich habe dich zuerst gesehen. Wie ist dein Name bitte nochmal? Wie heißt du bitte nochmal? Jana, genau. Ja, ich mache mich erinnern.
Wie lange kann ein Mensch in Kali Yoga maximale Lebensspanne?
Ich habe einen Durchschnittswert von 100 Jahren in Erinnerung, die da so maximal sind. Aber durch das ungesunde Leben und das schlechte Karma verkürzt sich das schon ein bisschen.
Auch von so der seltenen Zeitung, dass man zum Beispiel in Zürich auch 104, 108 Jahre bleibt und immer noch gesund.
Ja. Ja. Und manche von diesen Leuten rauchen wie ein Schlot. Ja. 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 Es wird gesagt, im Kali-Yuga ist die Lebenserwartung die höchste Lebenserwartung, so um, sagen wir, dessen Durchschnittswert 100 Jahre. In dem zurückliegenden Zeitalter waren es 1000 Jahre, davor 10.000 Jahre und davor im ersten Zeitalter 100.000 Jahre.